Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Dobrý den, herzlich willkommen zur Folgensendung. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberg-Wa. Heute haben wir für Sie die Folgenthemen vorbereitet. Vor genau 75 Jahren gelang es einer Gruppe von Tschechoslowaken, mit einem Zug nach Westdeutschland zu flüchten. Das Savischkreuz ist ein einzigartiges mittelalterliches Kunstwerk. Ein Forscherteam veröffentlichte neue Erkenntnisse über das Kreuz. Und wir bringen die Erinnerungen des Tschechen Pavel Hlava, der den 11. September 2001 in New York erlebte und filmte. Bleiben Sie dran, zuerst das Neueste aus Tschechien mit Markéta Kachlíková.
Die Nachrichten.
Der tschechische Staatspräsident Petr Pavel wird am Sonntag, den 20. September, an der Spitze einer Regierungsdelegation in die USA reisen, um an der UN-Vollversammlung in New York teilzunehmen. Wie die Präsidialkanzlei am Freitag mitteilte, wird das Staatsoberhaupt dort hochrangige politische Gespräche führen und die nationale Rede Tschechiens halten. Anlässlich des 25. Jahrestags der Terroranschläge vom 11. September ist zudem ein Gedenkbesuch am Ground Zero geplant. Zum Abschluss seiner Reise besucht Pavel den US-Bundesstaat Nebraska. Dort stehen Treffen mit dem Gouverneur sowie mit Vertretern der Nationalgarde auf dem Programm, die seit über 30 Jahren eine enge Partnerschaft mit der tschechischen Armee pflegt. Die Bevölkerungszahl der Tschechischen Republik ist im ersten Halbjahr dieses Jahres um 12.200 Personen gesunken. Ende Juni lebten damit 10.904.000 Menschen im Land. Dies gab das tschechische Statistikamt am Freitag auf seiner Website bekannt. Hauptgrund für den Rückgang war die negative natürliche Bevölkerungsbilanz. Es gab 21.100 mehr Todesfälle als Geburten. Dieses Defizit konnte auch durch den positiven Migrationssaldo von plus 8.900 Zuwanderern nicht ausgeglichen werden. Das Amtsgericht für den ersten Prager Stadtbezirk hat 6 ehemalige Oppositionelle rehabilitiert, die in den 1980er Jahren rechtswidrig kurzzeitig inhaftiert worden waren. Unter ihnen befinden sich der Vizepräsident des Senats Jiří Oberpfalzer, der ehemalige Umweltminister Ivan Dejmal und die einstige Diplomatin Markéta Fialková. Wie ihr Anwalt Lubomír Müller der Nachrichtenagentur ČTK mitteilte, erfolgte die damalige Festnahme wegen angeblichen Aufruhrs und Rowdytums. Das Urteil zeige nun jedoch, dass es sich um reine Schikane gegen Regimekritiker gehandelt hatte, so Müller. Wie er betonte, mache die Korrektur dieser vermeintlichen Kleinigkeiten auch Hoffnung auf die Aufarbeitung weitaus größerer Justizungerechtigkeiten. Der Name des ehemaligen tschechischen Präsidenten Václav Havel wird künftig von einer anderen Organisation genutzt werden als von der bisherigen nach ihm benannten Bibliothek. Welcher Akteur dies sein wird, möchte die Witwe des Ex-Präsidenten Dagmar Havlova am 21. September bekannt geben. Dies geht aus einer Mitteilung Havlovas an die tschechische Nachrichtenagentur ČTK hervor. Sie reagierte damit auf die offizielle Bekanntgabe, dass die von ihr mitbegründete Václav Havel Bibliothek nun unter dem neuen Namen Erste Präsidentenbibliothek Stiftungsfonds fungiert. Die türkische Fluggesellschaft Pegasus Airlines darf die tschechische Fluggesellschaft Smartwings und deren Tochtergesellschaft České Aerolinie übernehmen. Das tschechische Kartellamt hat den Zusammenschluss unter einer entscheidenden Bedingung genehmigt, wie am Freitag bekannt gegeben wurde. Demzufolge muss Pegasus einen Teil seiner Sommerslots für die Strecke Prag-Antalya abgeben, um das Monopol zu verhindern. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da die Einspruchsfrist läuft. Bereits im Dezember letzten Jahres hatten die Pegasus Airlines eine verbindliche Vereinbarung über den Kauf von Smartwings für eine Summe von 154 Millionen Euro unterzeichnet. Slavia Prag hat in der ersten Runde der Champions League Hauptrunde einen Heimsieg gegen den FC Lens verpasst und dem französischen Vizemeister mit 2:3 unterlegen. Die Prager spielten fast die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl und mussten die entscheidenden Gegentore erst in der Nachspielzeit hinnehmen. Das nächste Spiel beschreitet Slavia am 13. Oktober in Baku gegen den Wettbewerbsneuling Sabach. Zum Schluss das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien leicht bewölkt, im böhmischen Landesteil sind Schauer möglich. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 19 bis 23 Grad. Im Osten und Nordosten des Landes liegen sie nur bei 17 Grad.
Danke, Marketta, für die Nachrichten. An diesem Freitag erinnert sich die ganze Welt an die Terroranschläge vom 11. September 2001, also vor genau 25 Jahren. Aber in der tschechisch-deutschen Geschichte gibt es an diesem Datum noch einen Jahrestag. Vor 75 Jahren fuhr nämlich der sogenannte Freiheitszug von Asch nach Bayern und ermöglichte einer Gruppe von Tschechoslowaken die Flucht nach Westdeutschland. Daniela Honigmann blickt zurück.
Der Zug mit der Dampflok fuhr zunächst von Prag nach Cheb und dann als Personenzug Nummer 3717 weiter in die Grenzstadt Asch. Dort sollte die Reise am 11. September 1951 jedoch nicht enden, denn Lokführer Jaroslav Konvalenka und Fahrdienstleister Karel Truxa hatten eine Aktion geplant, die zu den bekanntesten Gruppenfluchten aus der kommunistischen Tschechoslowakei gehört. Der dritte Mitorganisator der Zugentführung war der Arzt Jaroslav Schwetz. Alle drei waren bis dahin schon als Fluchthelfer im Widerstand gegen das kommunistische System aktiv gewesen. Auf die Waggons war an diesem Tag eine Gruppe von insgesamt 27 fluchtbereiten Menschen verteilt, meist Angehörige der drei Organisatoren. Deren Motivation erläutert der Historiker Jan Kalaus vom Institut für das Studium totalitärer Regime.
Die Flucht folgte aus ihrer antikommunistischen Einstellung und ihren vorangegangenen Bemühungen, gegen das neue kommunistische Regime zu kämpfen, das im Februar 1948 errichtet worden war. Als ihnen klar wurde, dass dies nicht so einfach und nicht möglich ist, entschieden sie sich, die Situation zu nutzen und ins Exil zu gehen.
Die Regimegegner erkannten ihre Chance darin, dass die Gleisverbindung von Asch nach Bayern trotz geschlossener Grenze noch in Betrieb war, allerdings nur für notwendige Kohlelieferungen, nicht aber für Personenzüge. Als der Zug aus Cheb an diesem 11. September in Asch einfuhr, zog Konvalenka diesmal nicht die Bremse, sondern durchfuhr den Bahnhof in hoher Geschwindigkeit. Es war etwa 15 Uhr nachmittags, als die Dampflok die Grenzsperre nach Westdeutschland durchbrach. Gerda Jedlebova saß in einem der Waggons und erinnerte sich vor 20 Jahren für das öffentlich-rechtliche tschechische Fernsehen.
Auf einmal hielt der Zug an. Ich streckte den Kopf aus dem Fenster. Auf dem Feld arbeitete eine Frau und sie sagte uns, dass wir in Deutschland seien.
Konvalenka steuerte den Zug dann weiter bis in die Stadt Selb. Mehr als 100 Tschechoslowaken fanden sich dadurch plötzlich im Westen wieder. Die meisten von ihnen kehrten jedoch am nächsten Tag wieder in ihr Land zurück. Sie waren nämlich einfache Reisende, die von der Flucht nichts gewusst hatten. Kalaus schildert.
Darunter waren natürlich Schulkinder, aber auch Angehörige der Sicherheitskräfte, also Soldaten, Polizisten. Es waren also Ansässige, die in der Region üblicherweise mit dem Zug fahren.
Obwohl diese Menschen nur durch Zufall in das Ereignis hineingeraten waren, wurden sie zurück in der Tschechoslowakei strengen Verhören unterzogen. Im Westen erregte die geglückte Fluchtaktion zugleich viel Aufmerksamkeit. Das Orchester von Radio Free Europe etwa komponierte eigens ein Lied zu Ehren des Lokführers. Es trug den Titel Mr. Konvalenka.
Konvalenka letí vlakem krajinou, za svobodou cílem si kům.
Die Menschen in der Tschechoslowakei sprachen bald vom Vlak Svobody, also dem Freiheitszug. Die Regierung hingegen startete eine Propagandakampagne gegen die Flüchtlinge. So war eine Woche später, am 18. September, im Rundfunk zu hören.
Am 1. September hat eine Gruppe von Terroristen, die von amerikanischen Agenten gelenkt und mit Geld sowie auch Waffen ausgestattet wurden, die Entführung der Reisen eines Schnellzuges durchgeführt, der von Cheb nach Asch fuhr.
Freunde und Angehörige der drei Organisatoren, die im Land geblieben waren, wurden im Folgenden von den Sicherheitskräften verfolgt. Im Zusammenhang mit der Fluchtaktion und ihrer Vorbereitung fielen in der GSSR über 70 Gerichtsurteile, die lange Haftstrafen sowie eine nicht ausgeführte Todesstrafe zur Folge hatten. Die Gleisverbindung zwischen Asch und Selb wurde zudem komplett geschlossen.
Daniela Honigmann war das mit einem Bericht über den sogenannten Freiheitszug, der 1951 eine Gruppe von Tschechoslowaken die Flucht nach Westdeutschland ermöglichte. Das Savischkreuz aus dem 13. Jahrhundert ist gemeinsam mit den böhmischen Krönungsinsignien und dem Reliquienschrein des heiligen Maurus das bedeutendste Werk der Goldschmiedekunst, das in der Tschechischen Republik vorhanden ist. Wissenschaftler haben am Donnerstag einige neue Erkenntnisse über das mittelalterliche Kunstwerk veröffentlicht. Den Forschern zufolge hat das mit Edelsteinen geschmückte Doppelkreuz seine Geheimnisse über Jahrzehnte hinweg bewahrt. Das Savischkreuz aus dem Zisterzienserstift Vichybrod wirkt mutmaßlich ein Fragment jenes Kreuzes, an dem Jesus Christus starb. Den neuesten Forschungen nach enthält das Kreuz aber auch noch eine weitere Reliquie, die sogenannte Kontaktreliquie aus einem Holzstück, das die Hauptreliquie berührt. Der Geoinformatiker Matej Schindelář von der Organisation Naše Historie beschrieb seine neuesten Erkenntnisse in den Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Was die zweite Reliquie betrifft, haben wir festgestellt, dass das Holz etwas härter erscheint. Vermutlich ist es Walnussholz. Wir gehen darum davon aus, dass es sich um den Holzkern des Kreuzes selbst handelt. Im Jahre 1775 wurde er jedoch durch einen Silberkern ersetzt. Das Holzstück blieb aber im Inneren des Kreuzes und diente dazu, die Hauptreliquie, das Fragment vom Kreuz Christi, zu sichern.
Die neuen Erkenntnisse über das Savischkreuz wurden bei einem internationalen Symposium in Vichybrod präsentiert. Die Experten forschen an dem einzigartigen Kunstwerk mit Unterbrechungen seit 2016. Sie erstellten unter anderem ein digitales 3D-Bild des Kreuzes. Es wird betont, dass bei den Forschungen nicht invasiv vorgegangen worden sei. Das heißt auf eine Weise, die das Werk nicht beschädigt. Wie gelang es nun zu bestimmen, welche der Reliquien die Hauptreliquie ist? Matěj Schindelář dazu.
Es ist ganz einfach. Wir sind davon ausgegangen, dass es sich bei der Primärreliquie um das kleine Kreuz handelt, das noch Stoffreste aufweist und aus Zedernholz angefertigt ist. Unsere Hypothese lautet, dass das andere Holzstück, die Kontaktreliquie, völlig anderer Art ist. Wir nehmen an, dass es eigens zugeschnitten und geformt wurde, um das darunterliegende Holz, die Primärreliquie, zu fixieren. Im Mittelalter hätte es niemand gewagt, die Hauptreliquie zu entzweien.
Laut Matěj Schindelář gibt es zwar in der Literatur Informationen über das Alter des Zedernholzes, das aus dem Kreuz Christi stammen soll. Die Angaben seien jedoch durch keine Analysen bestätigt worden, so der Experte. Sein Forscherteam neige ebenso wenig dazu, dies zu tun, betonte Schindelář und fuhr fort.
Die Durchführung einer solchen Analyse wäre zerstörerisch. Sie würde die Entnahme einer Probe erfordern, die bei der Radiokarbon-Methode verbrannt und vernichtet würde. Das ist bei einer Reliquie nicht wünschenswert. Zudem sind solche Analysen niemals vollkommen präzise.
Einige Hypothesen gibt es zudem über die Herkunft des Savischkreuzes. 2013 wurde das einzigartige Kunstwerk im Rahmen der Landesausstellung Oberösterreich-Südböhmen gezeigt. Jiří Franz, der Kurator des Teiserschau, die in Vichybrod zu sehen war, sagte damals gegenüber Radio Prag International, die Herkunft des Kreuzes sei nach wie vor von Geheimnissen umhüllt, er fügte hinzu.
Kollegen Kunsthistoriker haben in den vergangenen Jahrzehnten fleißig gearbeitet und die Reliquiare verglichen, die eine Ähnlichkeit aufweisen. Und beispielsweise in Estergom in Gran hat sich ein anderes Kreuz erhalten, das sogenannte Schwurkreuz der ungarischen Könige, das viel kleiner ist, das auch einfach ist. Das ist also nicht doppelarmig wie das Savischkreuz, sondern ein lateinisches Kreuz. Die Filigranarbeiten sind aber sehr ähnlich und wurden wahrscheinlich von der gleichen Hand geschaffen. Und die verstorbene Professor Kovács ist dann am Ende ihres Lebens zu der Ansicht gekommen, dass das Savischkreuz als das Krönungskreuz der ungarischen Könige bestellt, in Auftrag gegeben wurde. Und deshalb hat man es so aufwendig konstruiert. Die Verarbeitung ist so aufwendig, dass dieses Kreuz wirklich ein Unikat, also einzigartig ist.
Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland. Der 11. September, das Datum ist zum Synonym geworden für die Terroranschläge von Al-Qaida in den USA. Es ist genau 25 Jahre her, dass die Islamisten mit zwei entführten Flugzeugen die Zwillingstürme der World Trade Centers in New York zum Einsturz brachten und über 2700 Menschen mit in den Tod rissen. Der Tscheche Pavel Hlava lebte zu der Zeit in New York, wurde zum Augenzeugen und filmte die schrecklichen Ereignisse. Warum seine Aufnahmen einzigartig sind, berichtet Hlava im Interview für Radio Prag International. Daniel Hunigmann fasst das Gespräch zusammen.
Schauplatz.
An den 11. September 2001 erinnere er sich sehr genau, sagt Pavel Hlava. Der Tscheche lebte zu der Zeit in New York und hatte sich gerade eine teure Videokamera gekauft. An dem schicksalhaften Dienstag sei er mit seinem Bruder Josef und seinem Chef Mike Cohen mit dem Auto in der Stadt unterwegs gewesen, um zu einem Job in Pennsylvania zu fahren, berichtet Hlava.
Als ich das erste Flugzeug filmte, habe ich es auf dem kleinen Kamerabildschirm gar nicht wahrgenommen. Wir fuhren in den Battery Tunnel und Mike hatte das Radio an. Als wir in der Mitte des Tunnels waren, kamen schon die Nachrichten. Ich sagte zu Mike, er soll schnell herausfahren, ich wolle das aufnehmen. Als er draußen anhielt, flog das zweite Flugzeug über unseren Köpfen hinweg. Es gab einen riesigen Knall. Nach diesem Schock sagte Mike zu mir, Pavlík, an diesen Tag wirst du dich dein ganzes Leben lang erinnern.
Diesen Satz habe er immer noch im Kopf, sagt der Augenzeuge und fügt hinzu, dass ebenso die ganze Welt den 11. September 2001 in Erinnerung behalten habe. Pavel Hlava wurde 1963 in Brünn geboren. Als junger Mann arbeitete er in den Kohlegruben von Ostrau. Später ging er nach New York, um Geld für ein besseres Leben zurück in Brünn zu verdienen. Die Aufnahmen in den Straßen von Manhattan machte er eigentlich für seine Familie zu Hause.
Mit der Kamera wollte ich filmen, wie ich in New York wohne und arbeite. Vor allem meinem Schwager Karel, einem Ingenieur, wollte ich alles zeigen, damit er sieht, wie man in Amerika lebt.
Durch Zufall dokumentierte Hlava dann jenes Ereignis, das das Leben in den USA grundlegend verändern sollte. Er schildert, was weiter geschah.
Wir stiegen aus dem Auto aus und ich filmte immer noch. Wir befanden uns 100 bis 150 Meter von den Zwillingstürmen entfernt. Dann wurden wir schon von der Polizei weggeschickt, weil sie die Zufahrtsstraßen für die Feuerwehr räumen mussten. Also fuhren wir weiter.
Er sei davon ausgegangen, dass sein Chef Mike in dem Moment nach Hause zu seinen 6 Kindern wolle und dass sich die Fahrt nach Pennsylvania für diesen Tag erledigt habe, so Hlava. Aber es kam anders.
In Manhattan to Vítete Ostrov a byl uzavřený veškerý komplet, jo?
Manhattan ist, das weiß man, eine Halbinsel. Die war komplett abgesperrt. Tunnel, Brücken, alles war zu. Wir fuhren in Richtung Brooklyn Bridge und blieben dort stehen. Mike telefonierte dann und nach vielleicht einer halben Stunde sagte er, wir würden doch fahren, die Washington Bridge sei geöffnet worden. Also stiegen wir wieder ins Auto und starteten. Dabei filmte ich immer noch und in dem Moment zerbrach das erste Gebäude. Ich hatte dann also auf der Kamera, wie der erste Turm zusammenfällt.
Dieses Ereignis noch vor Augen machten sich die drei Männer dann tatsächlich auf den Weg nach Pennsylvania, wo sie Reparaturen in einem Ferienlager durchführten. Und somit könne er gar nicht antworten auf all die Fragen, die ihm so oft gestellt werden, räumt Hlava ein, welche Atmosphäre nämlich in New York unmittelbar nach den Anschlägen herrschte.
Das weiß ich alles nur von Freunden, dass eben keine U-Bahn fuhr und niemand zur Arbeit ging. Ich kehrte in der Woche darauf am Freitag nach New York zurück. Am Sonntag nahm ich meine Kamera und versuchte so nah wie möglich an die Zwillinge heranzukommen, um Aufnahmen zu machen. Die einigen Straßen waren aber für die Öffentlichkeit gesperrt. Ich habe zum Beispiel gefilmt, wie dort ein Feuerwehrauto stand, damit die Trümmer nicht zu sehen waren.
Für Pavel Hlava ging das Leben in New York weiter und auch seinen Filmaufnahmen maß er keine besondere Bedeutung zu. Sein Mitbewohner, der etwas von Computern und Technik verstand, habe sich das Video aber dann einmal genauer angeschaut.
Er ging alles durch, kontrollierte die Bilder und fand darauf das erste Flugzeug. Es ist nur in der Ferne zu sehen, ziemlich klein. Und er sagte zu mir, hey, du hast da auch das erste Flugzeug gefilmt. Ich antwortete, echt? Zeig mal.
Heute ist klar, dass Hlava ein unikates Dokument erstellt hat. Die beiden französischen Filmemacher Jules und Gédéon Naudet machten zwar auch umfassende Aufnahmen, die in Spielfilmlänge veröffentlicht wurden, aber die Einschläge der Flugzeuge in die beiden Türme des World Trade Centers sind dabei mit zwei unterschiedlichen Kameras festgehalten worden. Über den Wert seiner Aufnahme sei er sich aber erst zwei Jahre später bewusst geworden, betont Hlava, nämlich durch den Hinweis des US-amerikanischen Fotografen Walter Carling.
Er erkannte, dass ich der Einzige bin, der beide Flugzeuge gefilmt hat. Dies gelangte erst im Jahr 2003 an die Öffentlichkeit.
Bis dahin hatte die VHS-Kassette zu Hause bei Hlava im Regal gestanden. Nur Freunden aus der tschechischen Community von New York habe er manchmal eine Kopie zum Geburtstag angefertigt, erinnert sich der Hobbyfilmer. Und von einer solchen erfuhr dann der besagte Fotograf.
Walter Carling kontaktierte mich vor dem zweiten Jahrestag, weil er davon durch eine Englischlehrerin erfahren hatte. Ein Tscheche hatte sich ihr gegenüber damit gebrüstet, dass er diese Aufnahme habe. Und sie leitete dies an Carling weiter. Er wollte aber das Original finden, so kam er an mich. Er fragte mich, ob ich das Video nicht veröffentlichen wolle, denn dafür könnte es etwas geben. Ich antwortete, wenn ich die $500 für die Kamera wieder herausbekomme, warum nicht?
Bei dieser naiv niedrigen Summe scheint es nicht geblieben zu sein. Laut dem Wikipedia-Eintrag über den Film hat Hlava gemeinsam mit Carling ein begrenztes Senderecht mit dem TV-Sender ABC ausgehandelt, jedoch nie öffentlich bekannt gegeben, wie viel er daran verdient hat. Wenn Pavel Hlava die Geschichte seiner Videoaufnahme am 11. September 2001 erzählt, betont er auch, dass er im Moment des Geschehens nicht an einen Anschlag oder an Terrorismus gedacht habe. Allgemein hätten ihn Nachrichten zu dieser Zeit nicht interessiert. Im Fernsehen habe er lieber Sport geschaut, so der Zeitzeuge. Weiter berichtet er.
Aber mein Bruder, der damals mit uns mitfuhr, ist auf dem Video zu hören, wie er sagt, Bruder, das ist ein Attentat, das ist ein Anschlag. Ich selbst habe das gar nicht wahrgenommen. Das kam erst nach einiger Zeit, als in Medien immer wieder durchgenommen wurde, was passiert war und wie. 2003 kontaktierte mich dann sogar das FBI, dass ich die Aufnahme ausleihen wollte. Dem habe ich zugestimmt. Sie wollten etwas über die Geschwindigkeit des Flugzeugs und die Höhe herausfinden. Dafür schenken sie mir ein unverkäufliches Buch des FBI über die Zwillingstürme.
Im gleichen Jahr zog Lava dann zurück ins heimatliche Brünn. Gemeinsam mit seinem Neffen betrieb er dort einige Jahre lang eine Bar, die Twins, also Zwillinge, hieß. Anlässlich des 25. Jahrestages der Anschläge macht sich Pavel Hlava nun wieder nach New York auf. Er wolle Ground Zero besuchen, jenen Ort, den er nur als abgesperrtes Trümmerfeld in Erinnerung habe. Nun wolle er sich die Gedenkstätte anschauen, an der auch die Namen der Todesopfer zu finden sind.
Ich möchte die Atmosphäre dort erleben und hundertprozentig will ich das höchste Gebäude besuchen, das es jetzt in New York gibt. Denn 2001 hatte mein Schwager mir noch im August vorgeschlagen, auf die Spitze des World Trade Centers hochzufahren. Damals sagte ich, dass ich das erst machen will, wenn mich im Dezember meine Kinder zu Weihnachten besuchen. Aber leider passierte dann, was passierte, so war ich nie dort oben. Aber im Empire State Building war ich jedoch zweimal. Und nun will ich einfach auf das nächste Gebäude hinauffahren.
Es ist 541,3 Meter hoch, steht direkt neben dem Ground Zero und heißt One World Trade Center.
Daniela Honigmann war das mit einem Interview mit Pavel Hlava, der am 11. September 2001 die schrecklichen Ereignisse in New York gefilmt hat. Und damit sind wir fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneibergová. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.